Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es gibt gerade wieder viele neue Bücher über die 1920er Jahre. Und wir schauen uns hier gleich an, wie diese Bücher aus unserer krisengeschüttelten Gegenwart auf diese Zwischenzeit vor 100 Jahren schauen, als es so viel Aufbruch gab und so viel Hoffnung vor der Gewalt, die danach kam. Die 1920er Jahre, die haben immer wieder Konjunktur. Der Hype um die Fernsehserie Babylon Berlin, der ist noch nicht lange her. Und zurzeit erscheinen wieder auffällig viele Bücher, die sich mit den 1920er Jahren beschäftigen. Und außerdem werden Bücher aus dieser Zeit wieder aufgelegt oder überhaupt erst entdeckt. Ganz besonders geht es dabei um die sogenannte neue Frau dieser Zeit. Und die Kritikerin Manuela Reichert, die hat sich dieses Phänomen für uns angesehen. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre Erklärung, woher kommt jetzt wieder das wieder neue Interesse an der neuen Frau, auch gerade in den 20er Jahren?
Naja, nun muss man natürlich sagen, dass das immer schon da war. Also nicht nur, weil wir so die Vorstellung von Babylon Berlin, also glitzernd und viel Unterhaltung haben, sondern weil es ja tatsächlich, sagen wir mal, eine große Zeit von deutschsprachigen Autorinnen war. Also Gabriele Target, Irmgard Keun, Vicky Baum, das sind so Namen, die ja für uns sehr präsent geworden sind, auch wieder entdeckt worden sind. Und jetzt, ich weiß es nicht genau, ich glaube, wir können diese Zeit des Aufbruchs so ganz kurz vorm Schrecken nachvollziehen, dass da etwas passiert, wo man sagt, es geht nicht nur um Bubikopf und kurze Röcke.
Sie meinen, weil wir auch einen Schrecken quasi am Horizont unserer
Zeit
aufstellen
haben? Ja, es ist so wie so eine Zwischenzeit, habe ich gedacht. Ja? Also man hat so eine Zwischenzeit, also unglaublich viel erreicht. Gerade jetzt in Island, 50 Jahre, diese große Demonstration. Die Frauen haben wahnsinnig viel erreicht. Island ist heute ein Land, wo die Frauen wirklich unglaublich gut repräsentiert werden. Aber wenn man dann mit Isländerinnen spricht, sagen sie, oh, wir fürchten aber, dass das nicht bleiben kann. Und ich glaube, so ein Gefühl ist es, was dahinter steht auch, ja, dass man das mit so einem neuen und großem Interesse liest. Wie haben die Frauen das eigentlich damals begriffen und wie haben sie es erlebt? Eine Zeit, wo, wie gesagt, alles möglich schien, unglaublich viel Freiheit. Und dann war es abrupt zu Ende.
Dann schauen wir mal in die Zeit selbst hinein zuerst, denn eine der neuen Entdeckungen, die es tatsächlich immer noch gibt aus den 20er Jahren, ist ein Roman von Mopsa Sternheim, Im Zeichen der Spinne. Dieses Buch transportiert das auch so eine Wahrnehmung von einer Zwischenzeit, wie Sie es gerade angesprochen haben?
Unglaublich, ja. Und zwar, das ist wirklich die größte Entdeckung, die es im Moment gibt, glaube ich. Das ist jetzt kein perfekter Roman, das kann man nicht sagen. Mopsa Sternheim war das, was man heute ein Nepo-Baby nennen würde. Ja? Also sie hatte berühmte Eltern, Vater Dramatiker, die Mutter Thea Sternheim, eine der großen Diaristinnen dieser Zeit. Sie kannten alle und sie hat zusammen mit anderen Nepo-Babys, also mit Erika Mann, Klaus Mann, Pamela Wedekind, Theater gemacht und war aber immer so eine Person, wo man nicht genau wusste, was hat sie eigentlich sonst wirklich erreicht. Und man wusste, sie hat geschrieben, aber war so ein bisschen so eine Autorin ohne Werk. Und jetzt gibt es dieses Buch, was wirklich eine verrückte Geschichte ist, weil das ist wirklich in so einem Koffer in Oldenburg in der Bibliothek entdeckt worden, das Manuskript. Und da geht es im ersten Teil tatsächlich um diese Zeit des Vergnügens. Ja, alle sind immer in den Nachtlokalen. Die Hauptfigur hat eine heftige Affäre mit einem Dichter. Da ist es dann so, dass man, wenn man ein bisschen Literaturgeschichte kennt oder nachliest, dahinter verbirgt sich Gottfried Benn, mit dem Mopsa Sternheim tatsächlich eine heftige Liebesgeschichte hatte, die für ihn nicht so wichtig war, für sie aber sehr. Und alles ist irgendwie möglich und man vergnügt sich. Und dahinter steht aber eigentlich dann schon relativ bald dieses Gefühl, irgendwas ist hier so, so wird's nicht bleiben. Und ihre Freunde, auch die im Ausland, im zweiten Teil ist sie dann auch in Paris, die sagen, ach naja, es wird ganz kurz dauern, ja, die Nazis stehen vor der Tür, aber das ist irgendwie nicht so schlimm. Und dieses Motto, es wird schon nicht so schlimm werden, das liegt über diesem Buch, das einerseits über die 20er Jahre und die Ausgelassenheit erzählt und andererseits dann über den Schrecken sehr genau berichtet, der dann kommt, weil Mopsa Sternheim selber im KZ war und all das, was sie da beschreibt, auch erlebt hat.
Und Sie haben sich auch die neuen Bücher angesehen, die jetzt erscheinen und von den 20er Jahren erzählen. Taucht das da wieder auf, dieses Nebeneinander von Vergnügen, Rausch, Ekstase, aber eben dieser Ahnung der kommenden Grausamkeit?
Ja, also was ich da interessant fand, war so eine Figur wie Anita Berber, ja, die skandalumwitterte Nackttänzerin, die es gegeben hat. Und das ist ein Buch von Steffen Schröder, Der ewige Tanz, der sozusagen kurz bevor sie stirbt, diese Frau uns vorführt, die sich nochmal erinnert an all das, was sie erlebt hat und welche Figuren, welche Künstler und Künstlerinnen wichtig waren in ihrem Leben und am Ende natürlich ziemlich trostlos und furchtbar endet. Und da hat man auch das Gefühl, dass dieser Autor, der da jetzt über diese Zeit schreibt, eben schon ziemlich genau natürlich weiß, was dann kommt und dass das mitschwingt.
Ist das auch ein wehmütiger Blick, der dann die Verluste auch immer mit in den Blick
nimmt? Ja, ich glaube ja, weil, wie gesagt, das war natürlich eine große Zeit, gerade für die Frauen, ja, also die plötzlich alle Freiheiten, ich habe es schon gesagt, hatten und nicht nur, weil die Röcke kürzer wurden, sondern weil sie eben auch berufstätig waren, weil sie ja einfach sexuelle Libertinage, man konnte sich vor allen Dingen natürlich in Berlin, ja, wenn man mal die Vorstellung, die goldenen 20er Jahre, die natürlich immer nur für einen bestimmten Teil golden waren, das muss man ja dazu auch immer sagen, es gab die, die viel Geld in den Nachtclubs ausgeben konnten und die anderen, die nicht genug Geld hatten, um sich Brot zu kaufen.
Und ich habe schon gesagt, es gibt immer wieder neue Wellen dieses Interesses an den 1920er Jahren. Woran merkt man jetzt bei den Büchern von heute, dass das Bücher von heute sind? Also gibt es da vielleicht auch eine neue Dringlichkeit, weil wir eben jetzt auch wieder die Erfahrung so einer gefährdeten Demokratie machen?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass das bei ganz vielen dieser Neuausgaben auch immer mitschwingt. Und eine andere, die man da vielleicht wirklich auch nennen muss, ist Vicky Baum. Also das war ja so eine Frau, die ganz lange immer so als, naja, Unterhaltungsliteratur uns dargestellt worden ist und auch in ihrer Zeit wahnsinnig erfolgreich war. Also wirklich eine neue Frau, ne, die im geboxt hat und berühmt war. Und jetzt gibt es da eine wirklich ganz großartige neue Ausgabe ihrer Werke, ausgewählte Werke, die sind kommentiert von den Herausgeberinnen, wo natürlich man nicht nur Dinge erfährt, die man vielleicht nicht weiß, was so bestimmte sprachliche Geschichten angeht, sondern eben auch über die Zeit. Also wir gucken natürlich heute, wenn wir diese Bücher lesen, anders darauf. Und im berühmtesten Roman von Vicky Baum, Menschen im Hotel, spürt man das natürlich auch. Ne? Man spürt, dass da eine Stimmung herrscht, die, wie gesagt, die einen geben unglaublich viel Geld aus, die anderen, denen geht es ganz schlecht, dass da etwas passieren wird. Und das spürt man in diesem, wie ich finde wirklich, wenn man den heute liest, großartigen Roman, der lange so als Unterhaltungsliteratur abgetan worden ist.
Es gibt noch einen neuen Roman, den wir vielleicht noch mit erwähnen sollten, von Angela Steidele, Ins Dunkle. Was ist das jetzt wiederum für ein Blick auf die 20er Jahre?
Ja, da ist genau das auch. Also Marlene Dietrich spielt natürlich immer eine große Rolle, ja. Und in dem Fall sind es Marlene Dietrich und Greta Garbo, die beiden Hauptfiguren in diesem Roman, der etwas, wie ich finde, ganz Großartiges macht, nämlich was ja auch mit den 20er Jahren zu tun hat, nämlich den Vormarsch des Kinos. Also, und Angela Steidele macht das eben so, dass sie einen, ja, wie man, wenn man so will, Kinoblick auf diese Zeit hat. Also einerseits treffen sich die Altgewordenen, etwas älter, sagen wir mal, freundlicher Damen nach dem Krieg in der Schweiz wieder, also Erika Mann und Greta Garbo, Salka Viertel, und erinnern sich an die Zeit damals. Und andererseits führt sie uns eben genau in dieses pulsierende Nachtleben, ja, wo sie dann plötzlich eben Greta Garbo und Marlene Dietrich und Klaus Mann an einen Tisch setzt und Erika Mann, die irgendwie auf der Tanzfläche herumwirbelt. Also da ist es eben auch genau das. Und die Frage, das glaube ich, spielt auch immer eine Rolle, wie funktioniert Erinnerung? Also woran erinnern wir uns? Was lassen wir weg? Und das kennen wir natürlich in Deutschland, gerade in der Nachkriegszeit, was alles nicht erinnert worden ist. Und das jetzt ist dann eben 100 Jahre später eben nochmal anders, dass man wirklich diese Bücher liest, indem man weiß, einerseits die Autoren und Autorinnen wissen es, aber wir als Lesende wissen es natürlich auch, was nach dieser Freiheit kam und vor allen Dingen, wie schnell sie zu Ende gehen kann. Also wie schnell diese Frauen, die alles Mögliche erreicht haben, dann plötzlich sich wiederfinden und nichts ist mehr möglich. Und das zu lesen, das ist schon ziemlich spannend und auch so, dass man besonders aufmerksam ist, finde ich.
Und das kann man zum Beispiel lesen in Angela Steideles Roman Ins Dunkel oder auch in dem Buch von Steffen Schröder. Darüber haben wir kurz was gehört, Der ewige Tanz. Wir haben auch geredet über die Entdeckung Mopsa Sternheim im Zeichen der Spinne, ein jetzt erst entdeckter Roman, und Vicky Baum, ausgewählte Werke und vor allem Menschen im Hotel hat auch kurz eine Rolle gespielt. Hier bei unserem Blick auf das neue Interesse an den 20er Jahren von Manuela Reichert. Herzlichen Dank.
Danke.
Straßenkritik.
Mein Vorname lautet Viktor. Ich bin 9 Jahre alt. Und ich habe als letztes gelesen Glücks Tagebuch, Band 19, so ein Schlamassel. Der Autor hieß Jeff Kinney. Und da waren sie halt auf einer Insel mit der ganzen Familie. Und dann gibt es wie immer ein bisschen was, wo es immer Streit gibt und so. Und dann hat die Kinder erfahren, dass der Vater mit der Schwester von der Mutter zusammen war. Und deswegen haben die wieder gestritten. Und dann irgendwann ist die Polizei gekommen, weil sie auf eine Kühlbox geschrieben haben, menschliche Organe stets gekühlt lassen. Und dann, ja, das war alles.
Das war alles, sagt der 9-jährige Viktor. Der liest in Wien oder hat gelesen ein Buch aus einer Serie, die ganz viele Jungs lieben, nämlich Gregs Tagebuch von Jeff Kinney. Bei Viktor war es jetzt Band 19 mit dem Titel So ein Schlamassel. Dietmar Schmidt hat diese Bücher aus dem Englischen übersetzt. Die erscheinen im Baumhaus Verlag. Eine gebundene Ausgabe kostet da pro Band 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Überlegungen zu Kunst und Kinderbetreuung haben wir jetzt für Sie mit dem neuen Buch der New Yorker Schriftstellerin und Essayistin Kate Zambrano. Überlegungen zu Kunst und Kinderbetreuung ist der Untertitel ihres neuen Buches, Der helle Raum. Und dieses Buch hat der Kritiker Kais Harabi für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Gibt es denn da einen Auslöser, einen Anlass oder eine Krise, die dazu führt, dass Kate Zambrano über Kunst und Kinderbetreuung nachdenkt?
Naja, ich glaube, der Auslöser bzw. der Anlass ist das, was viele von uns dazu gebracht hat, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen oder ja eigentlich zumindest mit der Kinderbetreuung, nämlich die Corona-Pandemie und die ganzen Lockdowns. Kate Zambrano ist damals so ganz frisch Mutter geworden zum zweiten Mal und die Schriftstellerin plagen dann zu der Zeit eigentlich dieselben Probleme wie viele andere auch. Sie muss nämlich organisieren, dass sie den Haushalt auf die Reihe kriegt. Sie gibt Online-Unterricht an der Uni und sie muss sich eben um 2 kleine Kinder kümmern. Und ihr Mann John, der ist in dem Ganzen eine sehr ambivalente Figur. Mal ist er eine Hilfe, mal ist er auch eher so die Quelle von Frustration und auch ein bisschen Neid.
Ein Schreiben über diese Zeit der Corona-Pandemie. Wie schreibt jetzt Kate Zambrano darüber? Mit welchen literarischen Mitteln?
Also vielleicht, um das mal kurz so einzuhegen, so sie schreibt eigentlich nicht über die Corona-Pandemie, sondern wirklich um Kunst und um Kinderbetreuung. Und diese Pandemie ist sozusagen wirklich nur der Rahmen und der Anlass dafür. Und sie schreibt dann in Passagen zum Beispiel darüber, ob sie ihren Kindern Montessori-Spielzeug kaufen soll und welches das ist. Oder gleich zu Beginn, wie seltsam es ist, dass die Babys in dieser Spielgruppe, mit der sie auf dem Spielplatz rumhängt, eigentlich nur die Gesichter ihrer Familie kennen, weil alle anderen natürlich noch Masken tragen. Und sie kommt eben in ihrem Schreiben so von sehr alltäglichen Situationen aus dem Pandemie-Alltag dann zu Kunst. Sie zieht Vergleiche aus Romanen heran, aus Künstlerbiografien, um ihre eigene Situation besser zu verstehen. Und in diesem Nachdenken über Kunst und Literatur findet sie eben immer wieder so Trost und Halt in dieser ja auch psychisch sehr belastenden Zeit.
Und können Sie uns das vielleicht an einer Passage mal genauer erklären, wie sie das da zusammenbringt? Also wie sie vom Baby auf dem Kinderspielplatz zur Künstlerbiografie kommt und was diese Kombination dann tatsächlich an Einsichten oder Wahrnehmungen, wozu das führt?
Ja, es klingt immer so ein bisschen, als würde sie vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, aber eigentlich ist das irgendwie ein sehr organisches Schreiben, was sie da macht. Ich kann es mal versuchen, weil das natürlich auch die Strecke dieses Buchs braucht, damit sich alles so ein bisschen fügt. Aber es gibt zum Beispiel eine Passage, die ist total schön, da fällt der erste Schnee. Kate Zambrano ist mit ihren Kindern beim Spielen, beobachtet die größere Tochter, wie sie rodelt und dann wandern ihre Gedanken auf einmal so vor sich hin. Und sie kommt auf den Künstler Joseph Cornell, der zufälligerweise an Weihnachten Geburtstag hat. Und dann fängt sie an, über seine Arbeiten nachzudenken und darüber, dass diese Arbeiten sie mit einer winterlichen Sehnsucht erfüllen. Und dann springt sie aber auf einmal wieder zurück in diese Szene im Schnee und zu den Kindern beim Rodeln. Und ich finde das eben sehr exemplarisch dafür, wie sie aus ihrem Alltag heraus diese Betrachtungen über Kunst und Kinderbetreuung entwickelt, weil das eben zeigt, dass Kunst und Literatur wirklich auch wie Begleiter durch den Alltag sein können. Also sie zitiert dann auch viele KünstlerInnen, neben dem eben schon erwähnten, sind da Edel Adnan zum Beispiel dabei, die Schriftstellerin Natalia Ginzburg, der Künstler David Wojnarowicz, die Fotografin Francesca Woodman. Und Ich habe eben den Eindruck, dass sie in diesem Nachdenken über Kunst auch immer wieder die Kraft schöpft, ihren Alltag durchstehen zu können. Und das ist auch, glaube ich, was man sich als Leser so ein bisschen dann zum Vorbild nehmen kann. Und auch eben, man bekommt als Leser auch die Chance, sehr viel Kunst selbst zu entdecken. Also ich habe selber dann immer so das Handy daneben gelegt und KünstlerInnen oder Bilder gegoogelt, über die sie geschrieben hat. Und dadurch wird es auch so ein sehr aktiver Prozess, dieses Buch zu lesen. Also so, fast so ein bisschen, als würde man mit Kate Zambrano gemeinsam nachdenken. Und sie wird dann eben so eine Begleiterin für einen selber. Ich finde das sehr, sehr schön.
Und dieses assoziative Schreiben, das hat Kate Zambrano in ihren früheren Büchern auch in ähnlicher Weise schon gemacht, oder?
Genau, für diese Art zu schreiben ist sie ja fast ein bisschen berühmt, könnte man sagen. Das ist so ihr großes literarisches Projekt. Sie hat auch ein bisschen akademischere Bücher geschrieben, die sind aber noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Und ich finde das total interessant, weil sie da sehr nah an dem ist, was die französische Philosophin und Feministin Hélène Cissous unter weiblichem Schreiben versteht. Also so eine Art, der Text als so eine Art Gewebe, das sehr assoziativ ist, mit Sprüngen, auch mit Brüchen und auch eine Art von Schreiben, die immer wieder den weiblichen Körper in den Mittelpunkt stellt. Und ich finde das bei Zambrano total interessant, weil sie das eben auch macht. Also in dieses Nachdenken, in diese sehr geistige Art des Schreibens bricht dann immer wieder auch ihr Körper ein. Sie wird krank, sie hat nach ihrer Schwangerschaft Nachblutungen und sie schreibt da auch auf eine sehr intensive körperliche Art drüber und konterkariert damit eben auch immer wieder so diesen sehr intellektuellen Ansatz. Und ich finde, das kommt schon dem sehr nah, was Cissous unter weiblichem Schreiben versteht.
Und aber diese sehr geistige Seite, wie Sie sagen, oder sehr intellektuelle Seite und auch dieses sprunghafte, assoziative, kann ja auch sehr anstrengend sein beim Lesen. Wie ist das hier?
Ich finde das bei Kate Zambrano tatsächlich gar nicht anstrengend, weil sie das eben sehr organisch beschreibt. Sie schreibt auch ja immer aus Alltagssituationen heraus eigentlich und hat dann wirklich so Sätze wie, ah ja, ich sehe meine Kinder da beim Rodeln, das erinnert mich an den oder jenen Künstler. Also das ist wirklich immer sehr nachvollziehbar gehalten. Und ich finde, sie hat auch eine sehr klare, sehr zugewandte und sehr, sehr schöne und intime Sprache, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, dass man ihr beim Denken und beim Fühlen in den einzelnen Situationen auch zuschauen kann. Und ich finde, das ist auch so das große Talent dieser Autorin, eben wirklich aus dem Alltag heraus zu erzählen. Und wenn man diese Art des gemeinsamen Nachdenkens mag und auch mitgehen kann und mitgehen möchte, dann ist dieses Buch wirklich ein fantastisches Leseerlebnis.
Das neue Buch von Kate Zambrano, Der helle Raum, Überlegungen zu Kunst und Kinderbetreuung. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Im Kamper Verlag ist das erschienen mit 240 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Kai Sarabi. Im Spätsommer und im Herbst, da werden viele der wichtigen Literaturpreise verkündet und vergeben. Der Deutsche Buchpreis, der Georg-Büchner-Preis, Literaturnobelpreis ist auch dabei. Und ein Preis, der für uns hier eine besondere Bedeutung hat, der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Der wird vergeben von der Stadt Braunschweig und außerdem von unserem Schwesternprogramm Deutschlandfunk. Und der Preis geht in diesem Jahr an den Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher für seinen Roman Verzauberte Vorbestimmung. Morgen wird dieser Preis verliehen und meine Kollegin Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion, die ist einerseits die Vorsitzende der Jury des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises und andererseits hier im Studio. Hallo Wiebke.
Hallo Frank, guten Morgen.
Erstmal zum Einsortieren. Jetzt habe ich ein paar sehr angesehene Literaturpreise genannt. Wo steht denn der Raabe-Preis in dieser Literaturpreislandschaft, zu der ja noch viel, viel, viel mehr andere Preise gehören? Ja,
wenn ich mal zwei rausgreife, die du auch genannt hast, den Georg-Büchner-Preis, das ist ja so der Preis für ein literarisches Lebenswerk. Und dann der Deutsche Buchpreis, der Preis für den Roman des Jahres, wo das Werk im Hintergrund keine Rolle spielt. Da können auch die nominiert werden, dann steht der Raabe-Preis im Grunde genau zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Das ist ein Preis für ein aktuelles Buch, für ein, wie es in der Satzung heißt, erzählerisches Werk in deutscher Sprache. Also Lyrik wird da nicht berücksichtigt, aber mit Berücksichtigung des Schaffens, des bisherigen Schaffens einer Schriftstellerin oder eines Schriftstellers.
So dass wir bei Jonas Lüscher jetzt mal gucken können, wie dieser Roman, der jetzt mit ausgezeichnet wird, Verzauberte Vorbestimmung, wie der im Werk von Jonas Lüscher steht.
Ja, das ist der dritte Roman von Jonas Lüscher. 2013 ist sein Debüt erschienen, Frühling der Barbaren. Dann 2017 der Roman Kraft. Das war mal etwas grob vereinfacht gesagt, so eine satirische, ironische Campusroman. Und der hat den Schweizer Buchpreis damals bekommen. Und wenn ich jetzt eben gesagt habe, Verzauberte Vorbestimmung ist der dritte Roman, dann stimmt das nicht ganz, weil Frühling der Barbaren, dieses Debüt, das war eine Novelle, also ein Buch, was auf einer klassischen, strengen, vor allen Dingen in sich geschlossenen Form basierte. Und jetzt in Verzauberte Vorbestimmung macht Jonas Lüscher etwas ganz anderes. Das ist ein Roman, der wirklich alle Formen aufsprengt. Der besteht aus ganz vielen verschiedenen Geschichten. Der geht zurück bis ins frühe 19. Jahrhundert und greift dann aus bis in ein futuristisches Ägypten. Und zusammengehalten werden all diese verschiedenen Stränge durch so eine Grundfrage, nämlich ist technischer Fortschritt ein Segen oder führt er uns in oder an den Abgrund? Und deswegen könnte man sagen, dass Verzauberte Vorbestimmung, diesen Roman, den wir jetzt aufzeichnen, auch so einen Wandel im Werk von Jonas Lüscher markiert oder so eine neue Phase einläutet.
Und das wird ja erzählt anhand einer Todeserfahrung. Ne? Mhm. Die steht ja im Zentrum des Romans. Und Jonas Lüscher, der war selbst in einer frühen Phase der Corona-Pandemie schwer erkrankt, lag mehrere Wochen im Koma. Diese Bedrohung durch Corona, das ist ja eine ganz wesentliche Erfahrung unserer jüngeren Vergangenheit, unserer kollektiven Vergangenheit. Diese Einbindung in die Zeitgeschichte, welche Rolle hat das jetzt gespielt bei der Entscheidung der Jury für den Roman?
Ja, das ist ganz sicher nicht das ausschlaggebende Kriterium. Das ausschlaggebende Kriterium ist natürlich, dass uns der Roman literarisch überzeugt hat. Aber dass da so eine wesentliche Zäsur unserer Zeit erzählt wird, auf so eindrückliche Weise, das macht natürlich das Besondere dieses Romans aus. Und man kann auch wirklich sagen, das ist ein Roman, der jetzt gerade in dieser Zeit natürlich umso mehr eine Auszeichnung verdient. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass, wenn man diesen Roman liest, diese Corona-Erkrankung, diese Todeserfahrung ist wirklich wie so der Kern des Romans, von dem alles ausstrahlt. Aber Jonas Lüscher hat hier im Interview erzählt, kurz nach der Preisverkündung, dass diese Krankheit gar nicht der Ausschlag war, dass er auch eigentlich gar nicht über die schreiben wollte, sondern dass die ihn beim Schreiben ereilt hat. Und wir können ihn ja mal selbst kurz dazu hören.
Es ist sogar so, dass ich gefragt wurde, ob ich darüber schreiben werde und immer recht vehement und schnell gesagt habe, nein, das werde ich sehr wahrscheinlich nicht tun. Das hatte zum einen damit zu tun, dass es einfach auch sehr nah dran war und das ja ein traumatisches Erlebnis war, von dem ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das irgendwie mit der Öffentlichkeit teilen mag. Und dann habe ich irgendwann aber, als ich weitergeschrieben habe an dem Buch, was ich vor der Pandemie bereits begonnen hatte, begriffen, dass ich natürlich nicht so ein Buch über Mensch-Technik-Beziehung schreiben kann, ohne dass ich das irgendwie zum Thema mache.
Ja, das sagt Jonas Lüscher eben darüber, wie sich diese Krankheit quasi selbst in den Roman eingeschrieben hat, nachträglich.
Wenn ich das jetzt höre, die Krankheit, die Technikfragen und dann den Titel des Romans wieder sehe, Verzauberte Vorbestimmung, dann frage ich mich, was auch in vielen Rezensionen des Romans gefragt wurde, worauf will denn dieser Titel hinaus?
Mir war das bei der Lektüre auch nicht ganz klar und auch das hat Jonas Lüscher erklärt hier im Interview.
Also der Begriff der verzauberten Vorbestimmung ist ein Begriff aus der kritischen KI-Forschung. Im Englischen wird von Enchanted Determinism gesprochen und ich habe das als verzauberte Vorbestimmung übersetzt. Und gemeint ist damit die Tatsache, dass wir der KI so eine ganz prädiktive Kraft zuschreiben, dass wir das Gefühl haben, sie kann uns eigentlich Zukunft voraussagen. Und gleichzeitig sind aber diese Modelle operieren wie Blackboxes. Also wir wissen überhaupt nicht, wie die KI zu ihren Entscheidungen kommt, aber vertrauen den Entscheidungen trotzdem. Und das ist so ein interessantes Paradox, weil einerseits die Durchmathematisierung der Welt immer schneller voranschreitet durch das Einführen der KI in unserer Gegenwart. Andererseits hat es eben eine Art Moment der Verzauberung, weil wir das gar nicht mehr verstehen können.
Ja, das sagt Jonas Lüscher über den Titel seines Romans, aber genauso wie der Roman ist, glaube ich, dieser Titel auch für verschiedenste Lesarten offen.
Morgen gibt es nun die Preisverleihung. Der Wilhelm-Raabe-Preis wird im Braunschweiger Staatstheater verliehen. Man kann sich das auch anhören. Auf unserem Digitalkanal Dokumente und Debatten kann man da dabei sein. Was passiert da eigentlich?
Ja, wenn ich aus der Erfahrung der vergangenen Jahre sprechen kann, das wird bestimmt ein sehr, sehr schöner Festakt. Da gibt es eine Rede vom Oberbürgermeister der Stadt im kleinen Haus des Staatstheaters von Braunschweig. Unser Intendant Stefan Raue wird sprechen. Ich freue mich besonders auf die Laudatio von von Johanna Oettl auf Jonas Lüscher. Das ist eine Literaturwissenschaftlerin aus Österreich, die zugleich die Alte Schmiede leitet. Das ist so ein ganz schöner Veranstaltungsort mitten in Wien. Und weil dieser Roman eben so vielfältig ist, glaube ich, dass da auch nochmal neue Lesarten dazukommen. Und schön ist, 16.30 Uhr geht es los mit der Preisverleihung, dass dann im Anschluss so ein kleines Literaturfestival in Braunschweig stattfinden wird. Auch das übertragen wir auf verschiedenen Bühnen der Stadt ab 19 Uhr.
Wer ist da so dabei?
Da sind auf der einen Seite, das ist auch sehr schön, fast alle Autorinnen und Autoren der Rabe Shortlist dabei, also Thomas Melle, Leif Rand, Annette Gröschner, auch Jonas Lüscher wird nochmal lesen. Das heißt, auch dieses Rabe-Jahr an sich wird da nochmal so ein bisschen gefeiert werden. Und dann kann man aber auch Feridun Zaimoglu hören oder Anja Kampmann mit ihrem großartigen Roman Die Wut ist ein heller Stern. Da kam ja gerade die Meldung, dass Anja Kampmann in diesem Jahr mit dem Fallada-Preis ausgezeichnet wird.
Da kann man ja in Braunschweig jetzt die Blüte der deutschen Gegenwartsliteratur sich einfach anschauen in dieser rund um die Verleihung des Wilhelm Raabe Literaturpreises an Jonas Lüscher. Wie gesagt, morgen wird der Preis verliehen im Braunschweiger Staatstheater für den Roman Verzauberte Vorbestimmung. Wenn Sie jetzt nicht selbst in Braunschweig dabei sein können, können Sie die Preisverleihung und die Braunschweiger Literaturzeit, dieses Festival, auch auf unserem Digitalkanal Dokumente und Debatten live hören. Wiebke Poromka hat uns darüber informiert. Vielen Dank und eine schöne Preisverleihung morgen.
Vielen Dank.
Jetzt schauen wir hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur auf unsere Krimi-Bestenliste. Und die zeigt, dass man auch mit fast 90 Jahren noch super Krimis schreiben kann. Den Beweis dafür liefert der 88-jährige Jerome Charon aus New York City mit seinem Roman Ravage and Son. Der steht nämlich auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Ziemlich weit oben. Ulrich Noller aus unserer Krimi-Besten-Jury sagt Ihnen, warum der Roman da steht.
Neue Krimis.
Im Grunde genommen erzählt Jerome Charon in Ravage and Son ein ganzes Universum an Geschichten. In fast allen spielt in irgendeiner Form Ben Ravage eine Rolle, ein junger Mann, so Mitte, Ende 20. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Dank eines unbekannten Wohltäters konnte er Jura in Harvard studieren, ist zurückgekehrt an die Lower East Side, das Einwanderungsviertel, wo insbesondere jüdische Einwanderer leben, und arbeitet jetzt als Detektiv für die Kebila, eine Organisation, die reiche jüdische Geschäftsleute gegründet haben, um ihre eigenen Interessen und speziell auch ihre Sicherheitsinteressen durchzusetzen. Ben geht innerhalb dieses Rahmens auch wiederum seinen eigenen Weg und ermittelt eine Reihe von Gewalttaten gegen junge Frauen. Und irgendwann wird er vom Jäger zum Gejagten, und zwar ohne jede Gnade. Ravage and Son ist einerseits ein Detektivroman, aber andererseits auch sowas wie ein Epos des Verbrechens. Jerome Charon arbeitet dabei sowohl mit fiktionalen wie auch mit realen Elementen und beschreibt das Dasein im Grunde genommen als einen einzigen Kampf um die Existenz, um Leben und Tod. Auch hier ohne jede Gnade. Also nur wenige schaffen es nach oben und werden reich. Viele bleiben auf der Strecke und insbesondere auch die, die von den anderen für ihren Reichtum ausgepresst werden. Ravage and Son ist ein zeitgeschichtlicher Krimi, aber auch ein historisches Sittenbild. Er beschreibt eine Welt voller Geheimnisse, die eigentlich unergründlich sind und auch kaum erklärbar. Und das spiegelt Charon sowohl in der Struktur, die sehr assoziativ ist, wie auch sprachlich. Also Ravage and Son ist Detektivroman und Noir, mal radikal real, mal magisch und auch mal surreal. Jedenfalls ein Roman, der hart an der Komplexitätsgrenze angesiedelt ist, der einen beim Lesen extrem fordert, aber der mit seiner explosiven Energie auch ganz schön faszinierend ist.
Musik. Der Kriminalroman Ravage and Son von Jerome Sharon, aus dem englischen Übersetz von Jürgen Bürger. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 330 Seiten. Für 18 Euro ist der Krimi zu haben und er steht jetzt im Oktober auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. An diesem Wochenende wird es in München ein queeres Literaturfestival geben und dort sind bekannte Stimmen der jüngeren Gegenwartsliteratur dabei, Miko-Sophie Kümmel zum Beispiel oder Ozan Zakaria Keskinkelic. Die hatten wir beide auch schon hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Jetzt ist Bayern vielleicht ein spezielles Umfeld für solch ein queeres Literaturfestival, denn in Bayern ist seit einem Jahr die sprachliche Markierung von Queerness durch gegenderte Sprache nicht mehr zulässig in Schulen und Hochschulen und in der Verwaltung. Ob ein queeres Literaturfestival das zu spüren bekommt, das will ich jetzt besprechen mit Regina Harder. Sie ist eine der Organisatorinnen des Festivals und jetzt für uns am Telefon. Ich grüße Sie, hallo.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Dieses bayerische Genderverbot, das ist seit einem Jahr in Kraft. Ja, hatte das denn Auswirkungen jetzt auf Ihr Festival?
Also de facto sind wir als queere Personen mit dem Genderverbot nicht nur in Bayern an dem Punkt, dass wir per Gesetz unaussprechlich gemacht werden sollten. Es gibt aber natürlich noch Freiräume und Zwischenräume und wir verstehen unser Festival auch als einen solchen. Wir haben Stimmen und Literaturen eingeladen, die diese erzwungenen Vereindeutigungen mit Widerstand, Schönheit, Verwirrung und Verbindung begegnen wollen.
Das heißt, Sie haben mit Ihrem Programm jetzt schon reagiert auf das Genderverbot?
Ja, also natürlich sind unsere Texte jetzt keine direkten Reaktionen oder Stellungnahmen zum Genderverbot. Aber zum Beispiel Romane wie Miko-Sophie Kümmels Hanna machen deutlich, wohin diese Vereindeutigungen führen, was zum Beispiel und was sie auch für queere Menschen bedeuten. Also der Text entspinnt sich an der Collagekünstlerin Hanna Höch und ihrer Partnerin. Er beginnt als zarter, fast lyrischer Roman und führt dann in die Zeit des Faschismus. Zum anderen durchzieht das dazwischen, also das, was sich diesen Eindeutigkeiten widersetzt und ihnen entzieht, ästhetisch und inhaltlich eigentlich unser gesamtes Programm und unsere gesamte Kuration. Also in Ozan Zakaria Keskinkelics Hundesohn liegt das Begehren zum Beispiel zwischen den Sprachen. In Lina Ehrentrotts Comic Toys wird Eindeutigkeit mit Doppelgängerfiguren und Metamorphosen verwirrt, während in Schuller von Reinholds Lothe, der auch hier in München übersetzt wurde, Transzination zum Strukturprinzip wurden. Also die Hauptfigur nimmt in ihren rauschhaften Faszinationen für andere queere, schwarze Figuren deren Perspektive ein. Und in dieser Radical Transness verbindet sich dann Transsein mit dem transhistorischen, fiktionaler und geleugneter Geschichte. Und
wenn man jetzt aber in eine andere Richtung schaut, also über den bayerischen Kontext hinaus, auf den Sie haben es gerade beschrieben, auch reagiert haben mit Ihrem Programm. Es ist ja so, bei den meisten deutschsprachigen Verlagen spielt queere Literatur inzwischen eine, ja, man kann sagen, selbstverständliche Rolle. Die Bücher, wir haben zwei Namen ja erwähnt, Miko-Sophie Kümmel und Ozan Zakaria Keskinkelic, die sind zum Beispiel bei S. Fischer und bei Surkamp erschienen. Also verlagstechnisch ist das ja Mainstream. Wie bedenken Sie sowas für Ihr queeres Literaturfestival? Können Sie da zum Beispiel jetzt ein viel breiteres Publikum ansprechen als in der Vergangenheit?
Tatsächlich sind die Publikationssituationen bei uns ganz unterschiedlich. Von den wirklich großen, renommierten Verlagen wie Fischer oder Surkamp, für die wir natürlich auch ein viel größeres Publikum auf dem Festival haben, über Kevin Chans Roman Geisterdämmerung bei Mattes und Salz, für den die Übersetzerin allerdings 2 Jahre nach einem Verlag gesucht hat, bis hin zu Autorinnen wie Whitney Bush, die neben Anthologien auch in selbstgedruckten Zines oder in Fortsetzungscomics auf Patreon veröffentlicht. Also am Ende kommen dann doch verhältnismäßig wenige queere Texte in die ganz großen Verlage.
Das sagt Regina Harder. Sie organisiert das Queere Literaturfestival in München mit. Das gibt's morgen und übermorgen in der bayerischen Landeshauptstadt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch und ein schönes Festival.
Vielen Dank.